Ich möchte Sie zu meinem Vortrag begrüßen, Potenziale im Wandel, und mich vorab kurz vorstellen. Ich heiße Andrea Kafka und ich bin Ärztin der chinesischen Medizin und Heilpraktikerin und lebe in München. Ich habe hier eine Praxis und habe mich in den letzten Jahren sehr viel auf Frauenheilkunde fokussiert in meiner Arbeit und auf innere Medizin. Und mache auch noch Psychotherapie, allerdings nicht so schwergewichtig wie die chinesische Medizin. Wir sprechen heute über die Potenziale im Wandel. Und ich bin gebeten worden, über die 5 Wandlungsphasen mehr in psychologischer Hinsicht Ihnen einen Vortrag zu geben. Und mein Bemühen ist es einfach, dass ich irgendwie es schaffe, Ihnen Bilder zu erzeugen, die auf der psychischen Ebene zu diesen 5 Wandlungsphasen gehören. Vorab würde ich ganz gerne einen kurzen Exkurs machen in die Geschichte. Woher kommen denn überhaupt die 5 Wandlungsphasen? Und die 5 Wandlungsphasen, ich möchte noch eins sagen. Normalerweise ist mein erster Zoom-Vortrag. Und normalerweise stehe ich irgendwie an einer Flipchart und ich kann unheimlich hin und her rennen. Und deswegen zappel ich jetzt vielleicht recht viel auf diesem Stuhl rum. Also Sie gewöhnen sich besser daran, dass ich nicht ganz reglos hier sitze, sondern irgendwie ein bisschen rumhampel, damit ich Bewegung bekomme. Okay, nochmal kurz zu der Geschichte von den Wandlungsphasen. Sie alle haben von dem Neijing gehört. Das ist ein uralter Klassiker, der 2 Jahrhunderte, 1 bis 2 Jahrhunderte vor Christus geschrieben wurde. Und es gab 4 Jahrhunderte später, also 1 bis 2 Jahrhunderte nach Christus, gab es Fragen zu dem Neijing. Und dieses Buch nennen wir Nanjing. Und man glaubt, man ist sich nicht ganz sicher, wer der Autor dieses Buches ist und wer das aufgezeichnet hat. Man glaubt, das war Bian Xu. Und in diesem Buch befasst er sich mit dem Fließen des Qi, und im Nanjing werden auch die einzelnen Wandlungsphasen benannt und auch die Zugehörigkeiten. Das heißt, das ist eigentlich unsere Ursprungsquelle. Im Laufe der Geschichte gab es dann 2 Strömungen. Die Japaner haben mehr mit dem Nanjing gearbeitet und die Chinesen mit dem Neijing. Es gab eine lange, lange Zeit von Jahrhunderten, wo dann diese beiden Medizinrichtungen verschiedene Wege eingeschlagen haben. Und wir wissen, dass lange China zu war. Niemand kam rein. Die ersten Leute aus dem Westen in den 60er Jahren reisten also nicht nach China, sondern sie reisten nach Japan. Und sie brachten die 5 Wandlungsphasen mit in den Westen. Der erste bekannte Lehrer, Heribert Schmidt, war in den 60er Jahren da. Und ich glaube, der lebt noch heute in der Schweiz. Und sein wichtigster Schüler war Worsley. Worsley gründete dann in den 80er Jahren eine Schule in London zu den 5 Elementen. Und er brachte eine neue Methode quasi, entwickelte eine neue Methode, wie man die 5 Elemente in der Akupunktur verwenden kann, und hatte quasi das Basiswissen von dem Heribert Schmidt bekommen. Während sich Schmidt mehr auf den Körper bezogen hat, richtete sich Worsley mehr auf die Psyche. Und so ist dieser Vortrag heute mehr dem Wissen, was Worsley herausgefunden hat, geschuldet. Und wir müssen dazu sagen, dass ganz viele Richtungen, wenn Sie ins Internet schauen, dann finden Sie ganz viele Darstellungen von den 5 Elementen und teilweise auch unterschiedliche Zugehörigkeiten. Ich möchte Ihnen die 5 Elemente heute nahebringen, indem ich die Organe, die den Elementen zugehörig sind, in ihren Funktionen beschreibe und daraus den Psychotyp entwickle. Okay. Jetzt möchte ich, weil ich nicht ganz genau weiß, ob Sie die 5 Elemente vor Augen haben, würde ich jetzt gerne mal ein Bild einblenden, was einfach die 5 Elemente zeigt. Um Ihnen bildlich nochmal eine Darstellung vorzustellen, habe ich eine Abbildung, die ich Ihnen jetzt gleich zeigen werde. Und auf dieser Abbildung habe ich die Bewegungsrichtung der einzelnen Wandlungsphasen aufgezeichnet, weil ich sie als wichtigen Schlüssel sehe, um die Wandlungsphasen auch in ihrer Psyche tiefer zu verstehen. Wir beginnen in diesem Vortrag mit dem Wasserelement, obwohl das Holz, der Neubeginn und die Geburt eigentlich in der Regel als Geburt oder als Beginn des Lebens dargestellt wird. Und ich beginne deswegen, weil das Wasser ist das Verborgene. Sie sehen, dass ich hier die Pfeile alle nach innen gemacht habe, um die Konzentration dieses Elements darzustellen. Und das ist wie der Embryo, der im Verborgenen im Mutterleib ist und dann in den ersten Monaten noch in dieser Zentrierung bleibt, bis er sozusagen die ersten Regungen zeigt, wie er sich der Außenwelt aktiv zuwendet. Beim Holz habe ich die Pfeile nach oben gezeigt, weil alles im Holz strebt nach oben und nach außen und die Bewegung beginnt, während wir im Wasser doch die Stille und die Bewegungslosigkeit haben. Im Feuer geht alles nach außen, die Fülle des Yang. Die Pfeile zeigen das an und hier sehen Sie die totale Expansion dieses Elements, das totale Yang. Die Erde hat den Ausgleich, es ist Spätsommer. Ich habe Ihnen das kurz erzählt, wie das im Spätsommer wahrzunehmen ist, dieser Schwebezustand. Und das Metall, da habe ich die Pfeile nach unten gezeigt, um die Dynamik des Nach-Innen-Führens der Energien und des Sich-Zurückziehens, ein bisschen der Distanz darzustellen. Wir sehen hier, und das ist das, was Sie kennen, und falls Sie es nicht genau kennen und nicht innerlich vor Augen haben, würde ich Sie bitten, das dann jetzt einfach schnell abzuzeichnen. Wir sehen die Entwicklung vom Wasser zum Holz. Wasser nährt das Holz. Holz nährt das Feuer, liefert Material, um Feuer zu machen. Die Erde verbrennt, das Feuer verbrennt das Holz und wird zur Asche. Und die Asche wird zur Erde. Die Erde birgt das Metall und das Metall kondensiert das Wasser. Schauen wir uns jetzt den Regulierungszyklus an, der oft als Zerstörungszyklus dargestellt wird, aber der sogenannte Co-Zyklus, aber es ist ein Regulationszyklus, der nur in Überschwang zerstörerisch wirkt und sonst regulativ. Das Wasser löscht das Feuer, das Feuer schmilzt das Metall schneidet das Holz bedeckt die Erde und hält sie fest und die Erde bedeckt das Wasser. So, hier haben wir also alle Bewegungen und alle Dynamiken im Überblick in dieser Abbildung. Und dann können wir jetzt eigentlich zu den einzelnen Wandlungsphasen weitergehen. Schauen wir uns jetzt also die Psychogramme jeder einzelnen Wandlungsphase an, jenseits aller Bewertungen nach Möglichkeit. Weil jedes dieser Wandlungsphasen hat seine Qualitäten und es hat seine Schwächen. Und es hat Dinge, die gut für uns sind und es hat Dinge, die für uns eine Herausforderung darstellen. Und es geht um ein Verstehen und es geht um die Varianten und um die Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln für sich selbst. Wie kommen wir zu unserem Potenzial? Wie können wir das total entwickeln? Und dafür können diese Wandlungsphasen extrem hilfreich sein. Und die Möglichkeiten, uns zu wandeln und unsere Ressourcen auszuschöpfen, die haben wir immer. Die Kindheit und Jugend wird dem Holz zugeordnet. Wir sind aktiv, wir sind kreativ. Wir probieren alles aus, wir erfahren Grenzen und wir wachsen und werden größer und größer. Und im jungen Erwachsenenalter, ungefähr sagen wir mal vielleicht ab 18 oder so, treten wir ins Feuer ein. Wir werden uns selbst bewusster und leben primär uns selber aus. Ab die mittlere Lebensphase, sagen wir vielleicht mal so ab 30, wird dem Erdelement zugeordnet. Hier stabilisiert sich die Lebensleistung, wir fangen ein bisschen mehr an zu genießen. Es kommt so ein bisschen Ruhe rein. Wir haben vielleicht geheiratet, ein Haus gebaut oder tun das. Alles, was so ein bisschen mit Zetteln zu tun hat. Und ab Ende 40 treten wir vielleicht ins Metall ein. Da sehen wir, was haben wir geleistet. Wir ernten das, was wir in unserem Leben gemacht haben. Wir sind nicht mehr so super aktiv und ziehen die Energien ein bisschen mehr ins Innere zurück. Und ab 70 treten wir dann plus minus ins Wasserelement ein. Und das ist dann das Alter und die Reduktion der Kräfte. Was einfach immer aufschlussreich ist, ist die Wandlungsphasen anhand des Jahreslaufs zu durchlaufen innerlich, weil man dann die Qualitäten sehr gut spüren kann. Und auch wenn ich mir sicher bin, dass Sie das alle schon gut kennen, würde ich das ganz gerne nochmal mit Ihnen machen, dass wir einfach mal so durchs Jahr laufen und darin die Wandlungsphasen uns vergegenwärtigen. Und auch hier fangen wir wieder mit dem Wasserelement an. Das ist der Winter, es ist kalt. Und die Kräfte der Natur haben sich total in die Tiefe zurückgezogen, ins Verborgene. Und trotzdem ist alles da. Das ist sozusagen die potenzierte Kraft. Die vitalen Kräfte sind zwar nicht sichtbar, aber sie sind im Samen vorhanden. Es gibt wenig Bewegung, es ist ein Innehalten. Wenn Sie in die Natur gehen, dann ist es ganz still, es liegt Schnee, es ist alles sehr reduziert, die Formen treten ganz klar hervor. Und chinesisch betrachtet sind wir jetzt am tiefsten Punkt des Yin. Und wenn wir jetzt ins Frühjahr gehen, erleben wir die Geburt des jungen Yang. Die Kräfte werden total. Plötzlich treten die auf, die Triebe kommen aus der Erde, vom Samen, der Same rührt sich und der Trieb kommt raus und schießt. Man kann fast zugucken. Innerhalb von wenigen Tagen sehen Sie auf einmal ganz viel Grün. Es ist der Neubeginn, es ist das Wachstum und vor allen Dingen auch die Schnelligkeit des Wachstums. Es ist der Sonnenaufgang. Es ist kraftvoll, es ist dynamisch, es ist expansiv, es ist frei, ungebunden, es will nach vorne, es will nach oben. Und ich habe Ihnen ja vorhin auch die Wandlungszeichen gezeigt und alles geht nach oben. Und wenn wir weiter im Jahr weitergehen, dann kommen wir in den Sommer. Und das ist die Zeit der Blüten. Jetzt haben wir die Entfaltung des Yang. Das Yang ist jetzt in der Fülle. Mehr geht nicht. Die Natur zeigt sich jetzt in voller Pracht und es ist bunt und die Sonne strahlt, es schillert, das Licht schillert, die Blüten schillern. Hier ist eine große Lebendigkeit. Die Menschen gehen raus, sie legen die Kleider ab, sie fühlen sich wohl, sie brauchen nicht die Wärme in sich selbst suchen, sie kriegen sie von außen. Sie sind heiter gelöst und die Stimmung ist gut. Es hat was mit Lust zu tun und mit Kontakt. Man geht raus, man trifft sich mit Menschen, man ist in Interaktion mit der Umwelt, man ist viel im Freien. Und dann gibt es, bevor es jetzt in den Herbst gibt, ein paar Tage, die nennen die Chinesen die Erde. Und in China ist diese Jahreszeit wirklich deutlicher ausgeprägt, das ist der Spätsommer. Und wir kennen ihn in Deutschland eigentlich nur wenige Tage. Auf einmal haben wir das Gefühl, es bleibt alles ein wenig stehen. Und vielleicht ist morgens auch schon ein bisschen Tau auf dem Rasen. Und als wäre die Natur ein wenig schwer und behäbig geworden, als wäre sie kurz vor diesem Punkt, wo es ins Vergehen geht. Es ist eine Behäbigkeit in der Luft und wir werden ganz träge dabei. Es ist warm, aber es ist nicht heiß. Es ist irgendwie, ja, es ist sehr gleichförmig. Das ist der Spätsommer. Und die Früchte werden prall und voll und da ist auch so ein Gewicht drin. Es geht alles ein bisschen, senkt sich so ein bisschen nach unten. Und das ist die Übergangsphase in das Metall, in den Herbst. Und jetzt fangen die Blätter an zu welken. Sie verfärben sich zunächst und dann fangen sie langsam ab. Die Luft ist trocken. Die Lebenskräfte werden nach innen geführt und die Natur fängt an, sich zu reduzieren. Die Blätter fallen ab. Wir sammeln Früchte ein, Kastanien. Es ist die Zeit der Ernte auf den Feldern. Und das Licht ist golden. Es hat einen bestimmten Glanz im Herbst, wenn die Sonne scheint. Und dann kommen wir wieder in den Winter und über den hatten wir gesprochen. Und ich hoffe, dass Sie alle so ein Gefühl dafür bekommen haben, welche Qualität in diesen Jahreszeiten verbunden ist und in den Elementen. Und wir fangen jetzt an, dass wir jetzt speziell werden und uns als erstes mal dem Element Wasser zuwenden. Und wir betrachten das Wasser jetzt zunächst mal physiologisch. Was macht denn eigentlich das Wasser in unserem Körper? Und dann erst entwickeln wir daraus, wie sich der Mensch sozusagen, wenn diese Funktionen gut sind, wie er ist und wie er sich zeigt, wenn diese Funktionen etwas gestört sind. Gut. Dann hier habe ich jetzt ein paar andere Dinge, die möchte ich jetzt doch ans Ende stellen und gehen wir jetzt zum Wasser. Zum Wasser gehört die Niere, das wissen Sie. Und wahrscheinlich wissen Sie alles, was ich Ihnen jetzt erzähle, aber es macht ja nichts. Die Niere speichert die Essenz. Und die Essenz wird in China Jing genannt. Das ist der Same. Das ist der Same in der Natur, wo alles drin ist. Das ist die Potenzierung der Kraft. Hier finden wir die Reproduktion. Hier finden wir Same und Eizelle. Und hier ist auch das Fundament unserer Konstitution. Also hier sind unsere Erbanlagen, das, was wir als DNA bezeichnen. Wir haben hier die Regulation von Wasser, die Reinigung von oder die Klärung oder die Unterscheidung von reinen und unreinen Flüssigkeiten. Und das Reine steigt wieder nach oben und wird dem Körper zur Verfügung gestellt und das Unreine wird über die Blase ausgeschieden. Jetzt hat ja jedes Organ hat einen Seelenaspekt. Und der Seelenaspekt der Niere ist das Je, das ist der Wille, das ist das Streben, die Tugendhaftigkeit, das ist der totale Lebenswille. Und wenn der gestört ist, dann sind wir vielleicht willensschwach oder starr oder ziellos. Und die Natur, sagt das Nanjing, die Natur des Wassers ist die Weisheit. Und dann gehören natürlich andere Dinge dazu, wie die Knochen und so weiter. Das sind alles Dinge, die Sie wissen, na, da ist was Strukturiertes. Okay. Wenn wir, und die Emotionen müssen wir noch erwähnen. Die Emotion der Niere ist die Angst. Und die Angst ist eine existenzielle Angst. Und wenn wir uns jetzt also einen vom Wasser geprägten Menschen anschauen, was zeichnet ihn aus? Die Nieren geben ihm Kraft, Struktur, Willenskraft. Und das sind oft Leute, die wissen schon in ihrer Jugend, was sie werden wollen. Und das werden sie auch. Da ist eine totale Linie drin, dieses Strukturierte, was die Knochen auch in unserem Körper sozusagen symbolisieren, die eben auch zum Wasserelement gehören, die geben diese Klarheit der Struktur. Und aus der Niere kommt quasi die Fähigkeit, unsere Lebensgestaltung zu formen. Und das bezieht sich auf intellektuelle Leistung, das bezieht sich auch auf körperliche Leistung. Und in der Niere wohnt auch die Geschicklichkeit mit den Händen. Und wenn wir der Feinsinn der Hände und wenn wir älter werden, dann verlieren die Menschen oft, weil sie dann in die Wasserphase eintreten, diese totale differenzierte Feinfühligkeit der Fingerspitzen. Die Niere hat also einen sehr gerichteten Willen Und wenn sie ein bisschen in die Störung kommt, dann kann sie sehr, sehr ehrgeizig sein, ja. Und die Niere und die Leber vom Holz, die haben die gleiche Quelle und die brauchen einander, weil ohne Wille hat dann die Leber gar kein Ziel. Die Leber strebt ja nach oben und hat ein Ziel. Und ohne Kraft hat die Entscheidung keine Wurzel. Und die Wurzel ist die Niere. Es ist auch so, wenn die Leute genau wissen, was sie wollen, dann wissen sie noch nicht mal, wie sie es wollen oder wie es gehen soll. Das ist nicht ihre Aufgabe. Sie wissen, dass sie das wollen. Das ist der pure Wille. Sie sind ambitioniert. Und die sitzen total auf ihrem Schatz, auf ihrer Power. Sie sind ruhige Menschen. Ich finde oft auch spirituelle Menschen. Die können wahnsinnig viel arbeiten und die brauchen nicht viel schlafen. Sie haben einfach eine ganz starke Essenzkraft, sind ausdauernd und können dadurch eben unglaublich dranbleiben. Die Niere speichert ja auch die Ressourcen und da liegen auch unsere eigenen Erfahrungen gespeichert, die wir im Leben machen, aber eben auch die Erfahrungen aus unserer Ahnenreihe heraus, also unsere Veranlagung, also auch Begabung, die liegen alle in diesem Element. Und dann hat der Niermensch eine sehr hohe Erkenntnisfähigkeit. Er geht in die Tiefe, er will die Wahrheit wissen. Er ist in gewisser Weise, weil er so stark innen drin ist, ist er nicht korrumpierbar. Der macht keine falschen Kompromisse. Und wenn es drauf ankommt, dann kann er sich auch selbst genügen. Der braucht dann niemanden, weil er in sich selbst so fest ist. Ein gesundes Wasserelement oder ein gesunder Wassermensch, der hat Vertrauen in die Existenz. Der hat Integrität und der hat einen guten Selbsterhalt, der achtet auf sich selbst und hat auch eine sehr gute Selbsteinschätzung. Wenn er gestört ist und wenn er dieses Vertrauen nicht hat, sondern Angst, was macht die Angst mit unserem Qi? Das zehrt an unserem Qi. Angst führt das Qi total in die Tiefe und wenn dann der Rückhalt des Wassers fehlt, das Urvertrauen, dann fängt an, Angst an unseren Reserven zu zehren. Man sagt, die Niere ist ein Beamter. Die Chinesen haben so eine Vorliebe, den Körper als Staatssystem zu betrachten. Und die Niere ist ein Beamter, er ist ein wichtiger Beamter, weil er ist das Volk, die arbeiten, die sind geschickt, die machen, die tun und die schaffen ran. Er hat ein existenzielles Wissen aus seiner Tiefe heraus und er ist in gewisser Weise der Weisheit zugeordnet. Und was auch zum Wasserelement gehört, ist, dass diese Menschen einen Machtanspruch haben. Die möchten ganz gerne sozusagen die richtige Position einnehmen und sie legen auch Wert auf einen Status. Sie wollen Kontrolle haben, in dem Sinne, dass sie sozusagen auch sehr starke Kontrolle über sich selbst haben. Wenn das Wasser nicht gut funktioniert und diese Haltekräfte sozusagen im Innern nicht stark genug sind, dann geht zu viel nach oben. Und dann wird der Wille zur Getriebenheit. Er ist nicht mehr gesteuert von unten. Dann will man unbedingt. Man geht über Leichen. Da ist so eine Kälte dabei. Sie wissen, zum Wasserelement gehört die Kälte. Die sind da ganz skrupellos. Während zum Beispiel die Leber, wenn die zu viel Yang hat, dann ist das eine heiße Angelegenheit. Aber beim Wasser ist es eine verdammt kalte Angelegenheit und das kann sehr unangenehm sein. Sie können arrogant sein. Sie können total spröde sein, wie so ein alter Knochen. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen, wenn sie sozusagen nicht diese Festigkeit mehr in sich haben. Um die Grenzen ihres Seins auszuloten, gehen sie in die totale Risikobereitschaft. Das sind Leute, die sind wie Gambler, die spielen, die gehen, wie nennt man das nochmal, die gehen in so eine Spielhalle, die versetzen ihr Haus, ihr ganzes Sein und die wollen es einfach wissen. Die gehen an die Grenze, um die Angst zu besiegen. So, und was ist der positive Aspekt der Angst? Denn das ignorieren Sie dann, ist die Vorsicht. Die Angst hat ja eine wichtige Funktion in uns, dass wir sozusagen ausloten, was können wir tun, was können wir nicht tun. Das verlieren Sie. Sie verlieren sozusagen Ihre Essenz und verausgaben sich und dadurch verlieren Sie Ihre Stabilität und haben keine Basis mehr in sich. Okay. So viel zu dem Wasser, wenn es sozusagen zu sehr nach außen geht, weil die zu starke Fliehkräfte hat, weil dieser Kern nicht mehr geschützt ist. Es kann aber auch sein, dass das Wasser einfach zu trocken wird. Können Sie sich vorstellen, wenn ein Wassermensch zu trocken wird, wie der ist, der zieht sich zurück, der ist total starr, der hat Angst, der hält einfach an, der kommt irgendwie nicht mehr aus seiner Schale raus, der sitzt da in seinem Samen und kommt nicht mehr raus. Der hat sich an alles gewöhnt, das passt so, nö, das will ich nicht, das war doch schon immer so, der weiß gar nicht mehr richtig, was er will. Der ist einsam vielleicht, aber er kann sie sehr gut aushalten, weil er ja doch dieses Wasserelement in sich hat. Es fehlt ihm auch jede Flexibilität, ja, weil ihm das Wasser fehlt. Er wird einfach zu trocken. Und häufig finden wir auch Störungen im Wasserelement, wenn es um die sehr tiefgehend sind, wenn es zum Beispiel um Misshandlungen geht oder schwere traumatische Dinge im Leben passieren. Die setzen sich sehr, sehr tief in unsere körperliche Substanz rein. Okay. So viel zum Wasser. Was ich hier noch aufgeschrieben habe, ist, die haben auch in gewisser Weise sozusagen, das Äußere ist so ein bisschen, das ist denen nicht so wichtig, ja. Die tragen das ganze Jahr die gleichen Klamotten zum Beispiel, ja. Ich persönlich finde, dass das Wasserelement nicht so leicht zu erkennen ist. Sie erkennen Wassermenschen eigentlich erst, wenn sie ihn besser kennenlernen. Und dann merken sie, dass er diese Unverrückbarkeit und Stärke in sich hat. Und woran sie es vielleicht schneller erkennen können, ist an seiner Stimme. Die reden sehr so nur und immer gleich und so von da hinten. Und immer, da ist kein Singen drin, da ist keine Bewegung, keine Modulation in der Stimme. Das ist typisch fürs Wasser. Gut. Kommen wir zum nächsten Element. Was habe ich hier? Ein paar Seiten, wo nichts draufsteht. Na gut. Das gibt Ihnen eine kleine Pause, um das zu verdauen. Ah ja, doch, hier kommt noch mal was zum Wasser. Ein ganz wichtiges, das hätte ich jetzt fast vergessen. Was auch ein wichtiges Erkennungszeichen ist, und das ist das, wonach hat dieses Element Sehnsucht? Und das Element die Sehnsucht des Wassers ist Sicherheit. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiger Schlüssel. Und es geht darum, dass das Gefühl, willkommen auf der Erde zu sein, dass das zum Beispiel in den ersten Monaten, wenn wir auf die Erde kommen, gestärkt werden muss. Und deswegen habe ich das auch in die ersten Lebensmonate hineingetan. Und diese Menschen, die müssen, wenn das fehlt, wenn diese Sicherheit nicht da ist, dann ist es für sie sehr wichtig, mehr Kontakt mit ihrem Körper zu machen, mit der Erde. Es geht mehr um die Spüren und sich wirklich verkörpern und nach innen kommen. Traumatherapie ist eine gute Sache für die. Sie kennen vielleicht auch aus der Entwicklungspsychologie die schizoiden Typen. Da geht auch alles nach oben, weil die unten keinen Halt haben. Und das ist die Aufgabe dieses Menschen, wenn dieses Wasserelement stark gestört ist. Die müssen immer gucken, dass sie sich runterregulieren. Muss alles nach innen, nach unten und wieder fest werden, damit sie wieder in den Kreislauf eintreten können. Okay. Das war jetzt wirklich das Wasserelement. Reden wir über das Holz. Was macht die Leber im Körper des Menschen? Wir wissen, dass zum Holzelement der Neubeginn und diese wahnsinnige Kraft gehört. Und eine wichtige Aussage über die Leber ist, dass die Chinesen sagen, die Leber ist in ihrem Wesen nach Yin und in ihrer Funktion nach Yang. Das heißt, die Leber muss unser ganzes Aktivpotenzial eigentlich regulieren. Und das ist eine verdammt große Aufgabe. Und sie muss gucken, dass die Energien, die jetzt im Holz frei werden und die nach oben streben wollen, die sich ausdrücken wollen, die muss sie modulieren, sie muss sie in einen harmonischen Fluss bringen. Es gibt noch ein anderes Bild bei den Chinesen, was ich für sehr essentiell halte, dass die sagen nämlich, die Leber baggert die Leitbahnen aus, in denen das Qi fließt. Ja? Und damit das Qi richtig fließen kann, da muss man ja auch immer Müll wegräumen und Hindernisse wegkriegen. Es geht ja nicht immer glatt nach oben, wie die Leber das gerne möchte, sondern sie muss ja auch mal um Dinge rum. Und deswegen sagen die Chinesen auch, die Leber muss auch krumm werden können. Das heißt, die braucht eine Flexibilität. Und Sie kennen vielleicht auch dieses Bild vom Bambus, was sich dann sozusagen im Wind, was sich dann so schön beugen kann und eben flexibel ist und genug Saft hat, um mitzugehen und nicht bricht. Und das ist in der Leber das Blut. Die Leber speichert das Blut und sie bändigt mit dieser Substanz diese wahnsinnig vitale Kraft des Yang. Okay. Und was macht sie mit dem Blut? Sie speichert das Blut. Sie speichert das Blut in den Muskeln und da die Leber auch abhängig ist von dem Yin-Aspekt der Niere, dass sie von der Niere ihr Yin kriegt und das manchmal auch gestört sein kann, oder sie die Tendenz hat, dass sie zu viel Yang hat und zu wenig Yin, neigt die Leber dazu, relativ schnell in Dysbalance zu kommen. Vor allen Dingen in der heutigen Zeit, wo wir so viel Dynamik im Alltag haben. Die Leber bringt das Blut dahin, wo es gebraucht wird im Körper, anders als das Herz, was einfach das Blut regelmäßig im Körper verteilt. Und da, wo die Niere mit Halten und Sammeln zu tun hat, da hat die Leber einfach mit Bewegung zu tun. Und sie will nach oben, sie will zum Feuer wachsen. Und die Flexibilität für diese Bewegung kriegt sie über das Blut. Wir sehen bei der Leber sehr schnell überschießende Reaktionen und die drücken sich dann unter Umständen auch emotional aus. Da kommen wir dann gleich drauf. Aber wir lernen das schon kennen bei dem Gefühl von der Emotion, die zum Leber gehört, die zum Holzelement gehört und zu der Leber, nämlich der Zorn, die Aggression, der Ärger. Das ist pure Energie. Aber dazu gehört auch die Kreativität, der Antrieb, das Tun. Die Natur des Holzes ist das Mitgefühl und da wird sozusagen die Sanftheit, der Yin-Aspekt der Leber, wird hier nochmal deutlich, weil das hat ja was ganz Sanftes, so Mitgefühl. Die Bewegung ist nach außen und nach oben und der Geistaspekt der Leber ist der Hun. Und der Hun ist so zum einen die geistige Kraft des Träumens, der Fantasie, unsere Kreativität. Man sagt, der Hun geht in der Nacht auf Reisen und ist am Tag in unserem Körper. Und ich würde sagen, der Hun ist die Tür ins Unbewusste, ins Innere. Und öffnet die Wahrnehmung nach innen. Und wir haben beim Herzen den Shen, das ist der Geist, das Bewusstsein. Und dieser Aspekt, der öffnet die Wahrnehmung nach außen in die Welt. Gut, reden wir was? wie so ein Holzmensch aussieht, wie der drauf ist. Also zum einen sind das äußerst fleißige Leute. Ich habe vorhin erzählt, dass die Leber Schuh macht, die baggert die Kanäle aus, damit das Qi frei fließen kann. Und wie sieht das denn im Alltag aus? Das heißt, es sieht so aus, okay, wir kaufen ein, wir putzen, wir bringen den Abfall nach draußen, damit das Leben funktioniert. Das sind Tätigkeiten, die machen wir den ganzen Tag. Irgendwelche Kleinigkeiten, damit das Ganze läuft. Wir machen es nicht unbedingt für uns selbst, sondern damit das Leben funktioniert. Und das macht der Holzmensch auch. Er macht ganz viel, er ist ständig im Tun und er macht ganz viel, damit es funktioniert, damit es zum Feuer kommt. Und er möchte kreativ sein, er möchte sich ausdrücken. Man sagt auch, dass ich das Selbst, die Ich-Kraft lebt im Blut und das Blut ist ja in der Leber gespeichert. Diese Menschen, die haben ganz viele Ideen, sie haben Visionen, was sie möchten und sie können Dinge entscheiden. Sagen wir mal so, sie haben die Ideen, Pläne, viele Pläne, die alle umgesetzt werden müssen, weil das alles nach Umsetzung verlangt, weil die Kraft des Yang einfach sich umsetzen möchte. Aber die Entscheidung trifft die Gallenblase, die trifft nicht die Leber. Und wenn wir sozusagen in unser Staatswesen gucken und wo wir gesagt haben, die Niere war der Beamte, da haben wir hier, ist das Holz, ist der Heerführer. Der sagt, okay, wir stellen uns jetzt so auf, dann kriegen wir die Feinde, dann überwinden wir die Feinde, dann machen wir Landgewinn und wir machen die und die Strategien. Wachstumskraft, Schaffenskraft, Dynamik, Drang, ungestüme Kraft, das ist alles, was zu der Leber gehört. Und es geht weniger um die Struktur dabei, es geht einfach um diese Dynamik. Sie sind optimistisch, sie sind rebellisch, sie sind frei. Und wenn er sein Potenzial leben kann, der Holzmensch, dann ist er total flexibel und er kann kreativ mit Hindernissen umgehen und guckt nach vorne und sieht neue Möglichkeiten und plant sein Leben und ist einfach gut dabei. Wenn wir einem Holzmenschen begegnen, dann der gibt uns die Hand, dann merken wir, okay, der gibt uns die Hand. Das ist ein fester Händedruck. Vom Körpertyp her sind die so ein bisschen sehnig und muskulös. Und was auch ganz interessant ist bei der Leber, die haben ja so viel Yang-Potenzial. Und ich habe ja vorhin erzählt, die räumen auf und die machen dies und das. Die sind ordentlich, weil die sonst in ihrem Chaos untergehen. Die sind nicht sauber. Ein Holzmensch ist nicht unbedingt sauber, aber der räumt auf. Der sortiert seine Bücher nach Größen, der macht sein Leben nach dem Stundenplan, damit er irgendwie seine Kraft in die richtigen Bahnen leitet. Wir wissen, dass zum Holz der Zorn gehört. Und der ist natürlich total wichtig, der Zorn. Weil der Zorn, der räumt die Hindernisse aus dem Weg. Der sorgt dafür, dass die Bahn frei ist. Das ist der gute Zorn. Und wenn er sich aggressiv oder destruktiv ausdrückt, dann ist es eben der schlechte Zorn. Und dieser gute Zorn, der wird eben nicht eingesetzt für sich selbst, sondern für die Vision, für das Feuer. Das Holz will die Energie zum Feuer bringen, will es nach oben bringen. Und es ist in gewisser Weise uneigennützig, weil es von einer Vision getragen ist. Ich möchte Ihnen noch einen kleinen Hinweis geben, woran Sie ein Holz gut erkennen können, weil ich das öfter in der Praxis erlebe. Wenn Sie, also wie ich zum Beispiel, ich mache ja Termine und wenn dann einer immer 10 Minuten zu früh kommt, dann ist das schon ein Hinweis dafür, dass es ein Holzmensch ist. Die sind super pünktlich und darüber hinaus. Und wenn Sie den dann warten lassen und dann kommen sie erst 10 Minuten später raus und der will ihnen aber nicht zeigen, dass er sauer ist, aber er ist sauer, sie spüren das natürlich, dann haben sie es ziemlich wahrscheinlich mit einem Holzmenschen zu tun. Okay, wenn wir einen Menschen haben, der das Holz nicht entfalten kann, und das passiert heute leider sehr häufig, dann, weil die Außenumstände in unserem Leben nicht gerade so günstig sind und wir stark unter Druck stehen, dann kommt es zu einer Stauung, Blockade im Holz, auch bei Menschen, die ihre Visionen nicht erfüllen können. Die fühlen sich depressiv, die haben Druck auf der Brust. Und die, wenn sich die Yang-Energie anfängt zu stauen, dann entsteht natürlich Hitze. Die sind gereizt, die sind genervt, die regen sich über alles auf, die sind überehrgeizig, die ist zu viel am Feuer, macht die auch trocken, die werden unflexibel. Und wenn die Zufuhr von der Niere gesperrt nicht fließt und das Holz deswegen trocken wird, dann haben sie eher so graue Typen. Die werden so trocken und grau. Und die Aufgabe von solchen Menschen, wo zu viel Hitze drin ist und wo das schon so ein chronischer Zustand ist, den ich gerade beschrieben habe, die müssen natürlich gucken, dass sie sich wieder weich machen. Weil wenn das Holz zu trocken wird, dann wird das ganz uneinsichtig. Und eigentlich ist ja die Vision die Qualität des Holzes. Die werden starr, die werden auch unbeweglich in ihrem Körper. Die verlieren die körperliche Flexibilität. Und was brauchen diese Menschen? Die brauchen eigentlich was Süßes, ja, damit sie wieder weich werden. Ne? Und wenn ich hatte vorhin erwähnt, dass ich finde, dass die Sehnsucht immer ein großer Schlüssel ist, um zu erkennen, was für ein Element man ist. Das Holz braucht Grenzen. Und die Grenzen liegen zum Beispiel in der Ordnung. Ja? So begrenzen sie sich, so machen sie ihren Stundenplan und dann können sie ihre Energie gut steuern. Ich habe vorhin erwähnt, dass wir in der Jugend im Holz sind und sie wissen, wenn die dann die jungen Kerle zu viel Testosteron haben oder überhaupt die Pubertät, diese Jugendlichen, die können keine Ordnung halten, die sind sowas von chaotisch, ja, die kriegen das noch nicht zusammen. Und wenn sie dann älter werden, dann werden sie ordentlich. Und wenn es gibt auch die Variante, dass das Holz zu weich wird, es wird überschwemmt, das ist zwar selten der Fall, aber dann hat der Mensch keine Kraft, der hat keinen Mut, der hat eher Angst, der kommt nicht mehr nach vorne. Und der hat vielleicht Pläne und Ideen, aber er setzt sie nicht um, die Unentschlossenheit wird einfach zu stark. Und wenn wir schauen, auch nochmal entwicklungspsychologisch, dann wissen wir, dass in dieser Zeit des Aufwachsens von Kindheit bis wir erwachsen sind, dass wir von der erwachsenen Welt Grenzen brauchen. Wir brauchen gute Grenzen. Wir brauchen Grenzen, die unser Selbst achten, die unsere Impulse achten und wo wir uns umsetzen können, aber die trotzdem sagen, hey, hier ist Stopp und hier musst du aufpassen. Das sind dann gute Grenzen und dann können wir auch in eine gute Eigenständigkeit kommen, weil wir uns immer noch als Teil, wir können Autoritäten anerkennen. Und wenn wir zum Beispiel, viele Leute glauben, das Holz ist der Boss, aber das Holz ist vielleicht dominant. Aber der Boss ist es noch lange nicht. Der Boss, der Chef eines Unternehmens, das ist das Feuer. Das sitzt ganz oben, das ist der Kaiser. Er ist vielleicht der Geschäftsführer oder sowas oder der Manager. Aber der Boss ist er nicht. Trotzdem hat das Holz eine ganz große Sehnsucht nach Eigenständigkeit. Gut, und wenn das alles nicht gelingt, dann kommen eben Aggressionen raus, dann ecken die mit jedem an, dann können die das Wichtige nicht mehr richtig einschätzen. Das Holz gibt uns ja auch die Richtung im Leben. Wissen Sie, Sie fahren eine Straße lang und es kommt eine Kurve und Sie stellen das Steuer nicht richtig um, fahren geradeaus, fahren vom Baum. dann haben sie einen Fehler gemacht. Und das ist das Holz, was uns in diese Kurve richtig gehen lässt, damit es weiter nach vorne gehen kann. Okay. Die Leber, habe ich gesagt, ist uneigennützig, aber wenn sie dann sozusagen in einen Engpass kommt und gestaut ist, dann wird sie eng. Dann fühlt sie sich auch abgeschnitten und sie will dann auch nichts mehr hergeben. Sie mag nichts mehr abgeben. Sie will dann ihre Ressourcen schützen. Sie will dann alles alleine machen. Sie hat einen Widerwillen gegen alles und jeden, ja, und wird richtig unleidlich. So können sozusagen die Störungen im Holz aussehen. Gut, kommen wir zum nächsten Element. Das ist das Feuerelement und beschäftigen wir uns mit dem, was das Herz physiologisch tut. Das Herz als Organ des Feuers, das ist die Sonne, das ist die Fülle des Yang. Und wir nennen das in der chinesischen Medizin das Herrscherfeuer. Und das Herz ist auch der Herrscher des Blutes. Und wir haben hier sehr viel Yang, was nach außen strahlt. Ich hatte Ihnen das in dieser Abbildung gezeigt, alles geht nach außen. Und das Blut führt es wieder nach innen. Oder wir können sagen, das Herz, was sozusagen unaufhörlich schlägt und das Blut durch den Körper zirkuliert, bringt die Wärme des Yang überall in den Körper hin. Und das ist gut für den Körper, es ist gut für die Seele und für den Geist. Und das Herz ist der Kaiser, das sitzt ganz oben. Und eigentlich ist die Funktion des Feuers, dass es alles zusammenhält. Alle richten sich auf ihn, alle Organe gucken auf das Feuer und sagen, was brauchst du, Feuer? Ist ja unsere zentrale Stelle des Lebens. Auf der seelischen Ebene oder geistigen Ebene trägt das Herz den Shen, das ist unser Bewusstsein, das ist unsere Wachheit, das ist unsere Klarheit. Und ich habe das Gefühl, ich habe das mit dem Shen noch nicht. Das Shen ist sozusagen die Fähigkeit, im Moment zu sein, ist die Klarheit unseres Geistes, ist das, wie wir die Welt wahrnehmen. Und das ist wie ein Spiegel. Wenn unser Shen klar ist, dann sehen wir auch klar in die Welt. Dann nehmen wir die Welt auch richtig wahr. Und das Herz hat in gewisser Weise was Unauffälliges, weil es ist ja immer tätig. Es schlägt immer vom ersten Moment bis zum letzten Moment. Und es ist wie ein Dirigent. Und wenn Sie in einem Orchester sind, dann sehen Sie die Musiker alle spielen, aber den Dirigenten, den sehen Sie nicht. Und trotzdem bestimmt er alles. So ist das Herz. Wenn das Herz gestört ist, dann gibt es Koordinationsprobleme. Wir fangen an, wenn wir am Computer schreiben, Buchstaben zu verwechseln zum Beispiel. Das ist eine typische Störung im Holz. Oder dieses natürliche Gefühl, was richtig oder falsch ist, ist nicht mehr, oder was wichtig und was unwichtig ist. All diese Dinge, die der Shen für uns macht, die funktionieren nicht mehr so gut. Das Wesentliche ist nicht mehr im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit. Wir verlieren uns. Auf der psychischen Ebene ist der Feuermensch, der ist offen, der ist warm, der liebt es, in Kontakt zu sein. Wenn wir uns so ein Bild von so einem Feuermenschen machen, dann sehen wir vielleicht jemanden auf einer Party, der redet mit vielen Menschen, er ist präsent, er lacht, er freut sich, er genießt das Leben, er ist völlig im Jetzt. Vielleicht tanzt er durch den Garten und es gibt Lampions. Es ist irgendwie einfach schön. Es ist die totale Lebendigkeit und gleichzeitig ist auch eine Ruhe da drin, eine Präsenz. Menschen mit einem starken Feuerelement haben eine sehr starke Ausstrahlung. Und Menschen, die ein gutes Feuer haben und ein starkes funktionierendes Herz, denen gelingt es, die Dinge im richtigen Moment zu machen. Die nehmen die Dinge in der richtigen Menge zu sich. Es fluppt einfach. Das Leben läuft. Es ist sozusagen von Moment zu Moment in einer Stimmigkeit. Wenn das die Wärme, die das Feuer hat, die strahlt es aus und durch den Kontakt mit anderen nimmt es die Wärme auch wieder auf. Und die Sehnsucht des Feuers ist es, gemocht zu werden. Das heißt, hier geht es ganz, ganz viel um Kontakt. Und wenn das Feuer nicht reguliert ist, dann geht es zu sehr nach außen. Es zerstreut sich. Es ist wie ein Mensch, der wie ein Schmetterling von Blüte zu Blüte flattert. Er geht durch eine Straße, durch die Maximilianstraße und dann sieht er, oh, das möchte er gerne haben, das möchte er gerne haben. Er möchte die Dinge sozusagen an sich ranziehen und Gier ist auch ein Aspekt, der zum Feuerelement gehört. Wenn das Herz kalt ist, dann stößt der Mensch die Wärme ab. Das ist wie Leute, die sind kalt, denen ist auch kalt und dann gehen die in die Sonne und die vertragen aber die Sonne nicht. Irgendwie wehren sie sie ab, sie fühlen sich nicht wohl in der Sonne, sie werden unruhig da drin, weil sie sie nicht aufnehmen können. Die haben keine Energie, die sind motivationslos. Und ohne die Sonne im Herzen gibt es natürlich dann auch keine Freude. Dann sind die Menschen traurig. Oder sie kriegen keinen Kontakt mehr. Sie kriegen die Wärme, die sie von außen brauchen und die ihr Selbst bestimmen, die kommt nicht mehr in ihnen an, weil wir Wärme brauchen, um Wärme aufnehmen zu können. Wenn das Herz aber zu voll ist, dann sind das Menschen, die lachen die ganze Zeit, die reden ohne Unterlass. Die Freude ist so stark, dass das Außengehen die Energie von allen inneren Organen quasi abzieht. Sie verschwenden ihre Energie, sie verlieren den Fokus. Die Qualität des Shen ist ja, den Fokus zu halten, sich zu konzentrieren. Sie sind exaltiert, sie sind manisch, übererregt oder auch chaotisch oder vielleicht auch verwirrt, weil der Geist auch nicht mehr klar ist. Manche Menschen, die rennen von einer Party zur anderen. Aber wenn sie die dann mal sehen, wenn sie für sich sind, dann sehen sie, dass sie traurig sind. Das ist sowas, wenn das Herz zu stark agiert nach außen und draußen zu sehr sucht, die Wärme. Und sie doch nicht richtig reinnehmen kann, weil zu viel nach draußen strömt, ist sozusagen das Aufnehmende nicht ausreichend ausgeprägt. Die Gier, die ich angesprochen habe, die kann sich dann wirklich auch so äußern, dass die wollen immer mehr haben. Die wollen Ferrari fahren, Rolls-Royce, die wollen goldenen Schmuck und all diese Dinge. Um sozusagen eine Wärme und eine Wertigkeit zu kriegen, sind einfach völlig aus der Balance gekommen und sind im Inneren einsam und depressiv. Wir können auf einer sehr häufig erkennen, was sich sehr häufig äußert bei Menschen, wo das Feuer zu übererregt ist, dass die sehr schlecht schlafen können. Und die werden ganz unruhig nachts. Die werden wach und drehen sich von einer Seite auf die andere. Wenn das Holz nicht schlafen kann, dann kann es nicht schlafen, weil es so viele spannende Ideen hat. Und das Feuerelement, das hat vielleicht Herzklopfen nachts im Bett. Und was braucht jetzt das Herz, wenn es leer ist oder wenn es traurig ist und wenn irgendwas verloren gegangen ist? Was braucht es, um sich zu regulieren? Es braucht eigentlich nur sich selbst. Es muss still werden, weil dann ist eigentlich alles da, weil das gehört zum Wesen des Feuers. Das Leben bietet alles und wir lesen nicht, wir denken nicht nach, wir sind nur ganz still im Moment und lassen die Dinge auf uns zukommen. Und so kann sich das Herz wieder in einer Rezeptivität erneuern. Und da können wir so eine Gesetzmäßigkeit auch erkennen, sozusagen das Wasser löscht das Feuer, haben wir gesagt, wenn zu viel Feuer da ist, dann geht es darum, dass wir wieder mehr nach innen kommen. Kommen wir zum nächsten Element, das ist die Erde. Und was macht die Milz, die zur Erde gehört? Ist ein Beamter. Die Erde ist auch ein Beamter. Die Niere war ein Minister. Das ist jetzt ein Beamter. Beamter der Vorratshaltung, sagen die Chinesen. Und was macht die Milz? Sie nimmt die Nahrung auf. Sie wandelt sie um, sie trennt sie in rein und unrein, sie leitet das Trübe aus und macht aus dem Reinen einen Nährstoff, das Ing-Chi, die Nährenergie. Und die Erde steht in der Mitte und alle unsere Organe brauchen diese Energie. Die Erde ist mit allen in Verbindung. Und man sagt, die Erde bietet das Ing-Chi dem Kaiser an, sie reicht es ihm da und der macht daraus dann das Blut. Und der Stoff, je besser die Erde funktioniert, umso klarer ist der Stoff, den sie produziert. Und je schlechter sie funktioniert, umso unklarer ist der Stoff, den sie produziert. Sie nimmt nicht nur Nahrung auf, sondern sie nimmt alle Eindrücke des Tages auf. Der Geistaspekt der Milz ist das I, Y-I geschrieben, der klare Verstand, das Denken und man sagt auch das Grübeln. Aber wir grübeln eigentlich nur, wenn wir irgendwo hängen bleiben, wenn wir irgendwas nicht so ganz verstanden haben. Ja? Wir erinnern uns im I an das, was wir gelernt haben. Wir erinnern uns in der Niere an das, was in der Vergangenheit passiert ist, zusammen mit dem Herzen. Und hier haben wir also die Kapazität, Dinge aufzunehmen, zu integrieren und uns zu eigen zu machen. So wie wir die Nahrung, wir essen eine Tomate, dann wird die umgewandelt und dann ist die Körper eigener Stoff. Die Emotion, das Nachdenken, Grübeln, Sorgen machen, gehört auch zur Erde. Wenn wir das Bild vom Spätsommer überzeichnen, dann kommt so eine gewisse Behäbigkeit zum Tragen, ja? Die Erde hat ein bisschen was Behäbiges an sich. Das sind ganz ausgeglichene Menschen. Die sind sehr praktisch, flexibel. Die nehmen sehr viele Informationen auf. Die können gut lernen. Und die Qualität in ihnen ist, dass das, was sie von außen aufnehmen, das vernetzen sie neu. Sie können gut analysieren. Sie können gut synthetisieren. Aber was sie nicht können, sie bringen nichts Neues hervor. Das Neue bringt das Herz hervor und die Niere sammelt und macht dann irgendwie was Neues in dem Sinne raus, dass sie das, was sie bekommen hat, neu vernetzt. Sie macht also das Äußere zum Inneren und das ist auch ein bisschen das Problem bei der Psyche der Erde, dass sie ein wenig zu... Sie hat vielleicht zu wenig Grenzen. Sie ist zu sehr draußen. Das sind gesellige Menschen, die suchen den Kontakt. Sie wollen gerne reden. Sie sprechen sehr gerne. Ich glaube, sie sprechen lieber sogar, als dass sie essen. Und wenn sie essen, dann sagt das Nanjing, sie wollen süß, aber eigentlich wollen sie lieber Nudeln essen und Teig und Kuchen und Brot. Das ist das, was die Erde gerne zu sich nimmt. Sie ist entspannt. Sie ist ein bisschen zu sehr entspannt. Das sind Menschen, die werden nicht so gern aus der Ruhe gebracht. Jetzt lass mal langsam angehen, komm, wir machen das schon. Aber sie sind wahnsinnig hilfsbereit. Sie lieben die Gemeinschaft, sie lieben die Familie. Und die gehören zu den Menschen, sie kennen die vielleicht gar nicht so gut, aber die kriegen irgendwie mit. Es sind Bekannte, kriegen mit, dass sie umziehen. Und dann kommen die und packen ihnen die Kisten und schleppen die in die neue Bude. Die sind einfach nett. Ja, die sind wirklich, die haben Lust, was zu geben. Sie sind gerne nützlich. Sie werden auch gerne gebraucht. Sie sind wie eine Mutter, die alles hergibt, ohne dass sie was für sich behält, wenn sie ausgeglichen sind. Sie sind tolerant. Sie lassen jeden so, wie er ist. Und das ist vielleicht ein bisschen anders als beim Herzen. Das Herz mit seiner Shen-Qualität, das ist offen. Aber die lassen es gut sein, sagen wir es mal so, ja? Sie sind gerne philosophisch, weil da gibt es nicht so viele klare Linien, weil sie sind ja eher so ein bisschen ausdehnend. Sie reden viel und sie reden, ich hoffe, ich rede hier nicht auch zu viel bei diesem Vortrag. Ich habe nämlich beim Vorbereiten dieses Vortrags gemerkt, dass ich mehr Erde in mir habe, als ich vorher dachte, weil ich nämlich erst gesammelt habe und dann habe ich die Linie reingebracht in diesen Vortrag. Das ist typisch Erde. Ich bin also sozusagen mit meinen Studienunterlagen, hier habe ich alle ausgebreitet und zusammengepackt und okay, und dann habe ich meine Linie gezogen. Das war dann die Shen-Qualität. Aber erstmal habe ich gesammelt. So macht die Erde das. Und habe das dann sozusagen auf meine Weise neu verbunden. Sie kommen wahnsinnig schwer zum Ende, sie kriegen keinen Schlusspunkt, habe ich bei mir übrigens auch schon mal bemerkt. Und die Sehnsucht, die Erde steuert, dass die Empathie und das Mitgefühl und das Gefühl gebraucht werden zu wollen. Das sind gemütliche Menschen, da fühlen sich alle wohl, die ecken nirgendwo an, ja? Und ich habe ja vorhin gesagt, die Erde ist entspannt, ja? Die ist zu entspannt, die ist zu loose. Und die Leber zum Beispiel, die möchte immer so gerne entspannen, aber es gibt so viel zu tun, dass sie es nicht hinkriegt. Irgendwie klappt das nie. Dieses Thema, dass sie das Äußere zu ihrem Inneren machen, das führt einfach dazu, dass die Erde dazu neigt, sich zu übernehmen. Sie nimmt zu viel rein und dann wird sie unklar. Dann kann sie das nicht mehr gut umwandeln. Und so, jetzt kommen wir zu den Störungen in der Erde. Wenn sie nämlich nicht mehr gut umwandeln kann, dann kann sie es auch nicht mehr gut für sich klar kriegen. Sie hat ja das klare Denken, ist ja ihre Qualität. Und jetzt fängt sie an zu grübeln. Sie kriegt es nicht klar. Wenn sie ein Problem hat, dann erzählt sie über ihr Problem und der andere merkt, dass sie es nicht klar hat. Sie selber merkt aber nicht, dass sie es nicht klar hat. Und so redet sie über ihr Problem und nochmal und nochmal und dreht noch eine Runde und sie denkt immer wieder das Gleiche, immer im Kreis. Sie glaubt, ihr hilft keiner, ja? Sie wird bedürftig, sie braucht die Stütze von außen. Die haben unheimlich Angst, wenn die Milz schwach ist, dann haben die unheimlich Angst vor Langeweile. Wenn es mit einem Partner nicht klappt, dann ist schwupp gleich der nächste Partner da. Weil sie das einfach brauchen, in Kontakt zu sein und sich auszutauschen. Sie brauchen dieses Austauschen. Sie brauchen Informationen von außen, um sich anzuregen, um sich in Bewegung zu bringen, weil sie selber nichts... Sie können das selber nicht, sie können selber nichts erzeugen. Und wenn die Erde auch schwer und überbelastet ist, dann werden die behäbig. Sie können auch nicht mehr gut abpuffern, ja. Und die kommen einfach nicht mehr vorwärts, weil sie irgendwie, die bleiben kleben, wie eine Schnecke. Sie versuchen eine Schnecke zu schieben und die klebt und klebt und klebt. Das ist ein bisschen die Erde, wenn ich das mal so krass ausdrücken darf. Die können nachts nicht schlafen, weil sie über ihre Probleme nachdenken. Das ist typisch Erde. Was brauchen die, um sich zu regulieren, ist natürlich die Frage. Was gut ist für die Mitte, ist, dass man läuft. Gehen ist gut. Dann kommt man wieder in Bewegung. Das regt irgendwie die Verdauung an. Dann wird das wieder ein bisschen umgewandelt. Und das Bild der Chinesen ist, dass die Erde hat einen Wall. Und wenn dieser Wall abflacht, dann wird die Erde eben überschwemmt. Und sie müssen gucken, dass sie diesen Wall wiederherstellen. Und sie müssen sozusagen das Gefühl der Individualität wieder kräftigen, ihr Ich wieder kräftigen, weil die gehen zu sehr im Du auf. Die nehmen zu viel von außen auf. Okay. Ja? Ich glaube, die Typologie ist eventuell ganz gut rübergekommen. Ich glaube, ich konnte noch nie so viel über die Erde erzählen wie zurzeit. Kommen wir zu unserem letzten Element, das ist das Metall. Und zum Metall gehört die Lunge. Und was macht die Lunge? Die Lunge ist der Premierminister. Warum ist die Lunge nicht nur einfach ein Minister? Weil sie sitzt neben dem Herzen oben und ist eigentlich mit auf der Chefetage. Die Lunge nimmt das kosmische Qi auf. Und die Chinesen sagen, die Lunge hat eine Öffnung und hat einen Eingang. Nein, sie sagen, die Lunge hat einen Eingang und keinen Ausgang. Das heißt, die nimmt das Qi von außen auf und dann presst sie es nach unten in den Körper. Okay? Sie versorgt den Körper, sie führt das Qi nach unten, mal anders ausgedrückt. Die Lunge verteilt das die Abwehrenergie, das Wei. Und es hat mit der Haut zu tun, sie schließt die Poren und sie öffnet die Poren. Das heißt, da sind Grenzen da. Anders als jetzt bei der Erde. Die Lunge hat Grenzen. Sie hat die Haut. Sie kontrolliert die Haut. Da gibt es die Grenze zwischen innen und außen. Sie reguliert die Wasserwege. Ganz wichtige Funktion. Sie ist verantwortlich für alle rhythmischen Prozesse, wie Atem, Bewegung, den Herzschlag. Und als Seelenaspekt gehört zur Lunge der Po, dass die Empfindungsseele, dass die Körperseele, das heißt, dies Anfassen, wenn wir uns spüren, das macht alles der Po. Man sagt, der Po tritt mit dem ersten Atemzug in den Menschen ein. Und ich glaube, die Körperseele stirbt beim Tod, sagen die Chinesen. Die Emotion ist die Trauer. Wie ist also jetzt der Metallmensch, wenn wir uns diese Funktion, was noch wichtig ist bei der Funktion, in gewisser Weise reinigt die Lunge den Körper, weil sie das Qi absenkt und weil sie auch das ein unsauberes Qi wieder nach außen bringt. Sie kontrolliert ja auch den Schweiß, zum Beispiel, was auch eine Reinigungsfunktion ist. Die Metallmenschen, fangen wir mal damit an, was das Metall möchte, weil ich glaube, das ist der Hauptschlüssel, um das Metall gut zu verstehen. Es möchte Respekt und Achtung. Man redet oft im Zusammenhang mit dem Metall auch, dass hier ein Vaterproblem eine Rolle spielt, weil der Vater ist derjenige, der lobt und sagt, das hast du gut gemacht. Der Metalltyp sammelt, das ist ja dem Herbst zugeordnete Ernte, die sammeln schöne Dinge. die arbeiten hart, die schaffen was. Und warum arbeiten die so hart? Die arbeiten so hart, weil sie was machen, weil sie Anerkennung wollen. Sie wollen Anerkennung, sie wollen was leisten. Es ist anders als der Ausdruck der Leber, die also auch viel arbeitet, aber die will sich schöpferisch umsetzen. Die hat eine Idee. Und die arbeiten einfach hart, weil sie die Achtung von anderen wollen. Und sie haben nie das Gefühl, dass sie gut genug sind. Sie sind perfektionistisch. Es reicht nie. Die Arbeit, das, was sie tun, wird nie richtig in Gold umgewandelt. Sagen wir es mal so. Und wissen Sie, das Holz, das schafft und es hat Freude dabei. Aber das Metall hat nicht so viel Freude beim Arbeiten. Arbeiten ist eben harte Arbeit. Und insofern ist das Metall auch eine harte Nummer für das Holz. Weil es schneidet ja das Holz. Und es setzt ihm eine Disziplin vor die Nase und da muss richtig was da sein sozusagen. Das Metall will die Ernte einfahren und sie machen sich, wenn es gut läuft in ihrem Leben, machen sie sich das, was sie geschafft haben, auch zu eigen. Und sie sind sehr abhängig von Bewertung und sie bewerten auch. Man spricht auch vom Richter beim Metall. Das Metall sei der Richter. Es weiß, was gut und böse ist und was gut und schlecht ist vor allen Dingen. Das ist ein ausgesprochenes Gefühl für Wertigkeit und auch ein ausgesprochen gutes Gefühl für Ästhetik. Die sind immer schön angezogen. Das sind so Leute, da muss die Krawatte gut sitzen und da passt immer alles zusammen, was die anziehen. Die haben schönen Schmuck, die lieben schöne Gegenstände. Sie sind sehr ästhetische Menschen und sie sind sehr reduziert. Es geht um Struktur. Sie sind eher introvertiert. Sie sind sehr, sehr klar unterscheidend. Ich habe eine Freundin, die bügelt ihre Unterwäsche. Ich halte das für eine Metallnummer. Ja? Wer bügelt schon seine Unterwäsche? Das ist doch irre. Das Problem beim Sammeln ist, dass die müssen mal, um sammeln zu können, muss man auch wieder loslassen. Und das Metall hat Probleme loszulassen. Man kann nur was Neues aufnehmen, wenn man auch wieder Platz schafft für was Neues. Und sie hängen aber sehr an dem Alten. Und hier kommen wir zu dem Punkt mit der Trauer. Ja, wenn man was verloren hat, dann hängt man da dran. Und ein Metallmensch tut sich sehr schwer, das wieder loszulassen. Deswegen gehört auch die Trauer zu diesem Element. Dazu gehört auch, dass man das Überflüssige weglässt, damit man sich wieder reinigen kann, sich wieder ordnen kann und das Strukturelle und das Kontrollierte wieder ins Leben bringt. Das Metall hat irgendwas sehr Kühles, Kontrollierendes und manchmal auch ein bisschen was Abtötendes durch diese Analytik. Was sagen wir noch dazu? Okay, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wenn das Metall, warten Sie mal eben, habe ich hier noch was mir aufgeschrieben, was ich Ihnen noch mitteilen möchte. Ah ja, wir haben mehrmals jetzt über den Geiz geredet und über die Gier. Das Metall ist eher geizig, aber nicht, weil es nichts hergeben möchte, sondern das Metall ist deswegen, gibt deswegen nicht so gerne her, weil es Angst hat, dass nichts mehr reinkommt. Ja? Die haben einfach ein Problem, wenn die in eine Stagnation kommen und die Lunge kommt auch mal in die Stagnation, dass die total fixiert werden. Wir haben auch bei der Erde haben wir auch ein Gierthema. Die füllen sich ja sehr gerne auf. Und wenn die gestört sind, dann wollen die auch alles für sich selber haben. Ist eine andere Sache. Die wollen es für sich selber haben. Das Metall will nicht hergeben, weil es es vielleicht nicht wieder bekommt. Ja? Und jetzt kommen wir mal zu den Freundschaften, zur Kontaktebene beim Metall. weil dem Metall fehlt, wenn es in der Dysbalance ist, ganz klar Freude. Die sind zu traurig und dann brauchen sie sehr viel Abstand und ziehen sich zurück, so wie sich eben im Herbst die Kräfte zurückziehen. Die brauchen Space und sie zweifeln sich an und weil es so viel um Wertschätzung geht und weil sie sich selbst die Wertschätzung nicht geben, können sie andere auch nicht wertschätzen. Und das kann dann auch dazu führen, sie setzen eben sehr hohe Maßstäbe an, kann eben dazu führen, dass sich auch ihre Freunde nicht mehr gewertschätzt fühlen und dass sie in die Einsamkeit kommen. Sie sind pedantisch, sie sind resigniert, wenn sie stagnieren, wenn sie leer sind. Und die andere Seite von dem Metall ist, dass man ihnen was geben möchte vielleicht und sie können es nicht nehmen. Sie können es einfach nicht nehmen. Sie können die Anerkennung nicht annehmen. Sie zweifeln das einfach an. Und die Aufgabe der Erde ist ja, des Metalls ist ja eigentlich, wissen Sie, im Herbst, da wird ja die Kartoffel aus der Erde geholt. Und was muss mit der Kartoffel passieren, wenn die geerntet wird? Die muss zum Speicher, die muss zur Niere gebracht werden, zur Getreidekammer, ja? Und das, das muss die Lunge machen. Sie gibt es weiter an die Niere und dann wird sie wieder frei und dann kann sie auch wieder was aufnehmen. Aber wenn sie so mit ihren Haltekräften beschäftigt ist, so mit ihren Rückzugskräften, mit dieser Angst loszulassen, dann geht es nicht weiter und dann gehen sie stuck. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie kann das Metall in eine gute Regulation kommen? Ich muss Ihnen gestehen, dass mir das irgendwie schwerfällt. Es ist ganz klar, dass die Lunge was abgeben muss und sie braucht Freude, sie braucht sozusagen Feuer, schmilzt das Metall. Das ist die Gesetzmäßigkeit in den Wandlungsphasen. Ich würde sagen, wenn das Metall es kann, dann würde ich ihm sagen, such dir Menschen, wo du dich gewertschätzt fühlst. Mach es vielleicht one-to-one, damit du nicht überfordert bist, aber damit ein Wert in dir entsteht und du damit Freude haben kannst. Aber achte darauf, dass du es wirklich nach innen nimmst. Also ich fand es ganz schwer, hier eine gute Lösung zu finden. Atemübungen ist sicherlich eine gute Sache, aber jetzt mal so auf einer psychologischen Ebene, wie das Holz, wie sich das Metall wieder aus diesem Rückzug rausbewegt und ins Leben kommt. Ja? Da vielleicht muss es auch über die Niere gehen und erstmal wirklich sich diesen Rückzug nehmen, um dann wieder in das Neue kommen zu können. Die Kartoffel ablegen, da lassen und dann den Keim treiben lassen. Okay. So viel ist mir dann zu Metall eingefallen. Ich bin jetzt eigentlich mit meinem Vortrag am Ende. Ich hoffe, Sie haben sich finden können. Und was ich vor allen Dingen hoffe, ist, dass Sie diesen Wandlungsphasen nicht in einer Wertigkeit begegnen, sondern dass Sie sozusagen die Schwierigkeiten wahrnehmen, aber auch die Wandlungsmöglichkeiten sehen und die Vielfalt, die in den Wandlungsphasen drinsteckt. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass wir uns bemühen, alle diese Wandlungsphasen in uns lebendig zu machen, damit wir ein vollständiger Mensch werden, in allen Qualitäten, die der Mensch hat, und damit wir ganz werden, damit wir unsere Suche nach uns selbst wirklich erledigen können und ein gutes Ich, eine gute Person, ein gutes Leben haben. Und man kann für sich selbst vielleicht einfach mal so eine Biografie machen. Wo war was und wie ist das alles gelaufen? Und dann kann man vielleicht sehen, welche Schritte hat man da gemacht, was hat man nicht gemacht, was könnte man noch machen, wie kann man sich vervollständigen. Ich wünsche Ihnen auf dieser inneren Reise wirklich viel Spaß, guten Austausch mit anderen und auf diesem Kongress. Und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.